Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um? Über den Namen von meinem heutigen Gast bin ich in meinen Recherchen schon häufig gestolpert. Immer im Zusammenhang mit Suizidprävention oder Trauerarbeit nach einem Suizid. Der Jörg Weisshaupt ist Experte in diesen Themen und in der Schweiz eine gefragte Person. Das merkt man, wenn man ihn googelt. Es kommen x Artikel, Fernsehsendungen und Medienberichte, wo er drin vorkommt. Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich der ehemalige Lehrer mit ganz viel Herzblut in diesen Themen. Er hat den Verein Trauernetz gegründet. Aus dem Verein heraus sind verschiedenste Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene von Suizid entstanden. In dieser Folge geht es aber nicht um sein Engagement rund um Suizidprävention. Es geht auch nicht um Trauerarbeit nach einem Suizid. Auch wenn es naheliegend wäre, dass ich mit dem Jörg Weisshaupt über all das rede. Aber nein, heute geht es um seine Geschichte. Es ist die Geschichte von seiner Frau Vreni und seinem Sohn Micha. Beide sind innerhalb kürzester Zeit an Krebs gestorben. Viel zu früh. Unvorstellbar, was das für ihn als Ehemann und Vater bedeutet hat und heute noch bedeutet.
Für mich ist die Trauer, auch jetzt, wo halt auch nach Jahren noch da ist, nicht etwas, was mich abzieht, etwas Schweres, etwas Düsteres, sondern es ist der Beweis von der Liebe, die da war und bleibt, wo nicht wo einem niemand nehmen kann.
So eine schöne Aussage, nicht? Sie zeigt, welchen Platz Vreni und Micha in seinem Herz haben. Der Jörg erzählt mir bei sich zu Hause am Küchentisch, wie es war, Frau und Sohn durch so eine schwere Krankheit zu begleiten und sie dann auch beide loslassen. Es ist kein einfaches Gespräch. Jörg kommen immer wieder Tränen beim Erzählen und ich muss ehrlich sagen, auch ich bekomme zwischendurch feuchte Augen. Und doch ist es nicht einfach ein deprimierendes Gespräch, sondern es gibt Hoffnung. Weil der Jörg ist an diesen Verlust nicht zerbrochen. Wie geht das? Auch das frage ich ihn. Ich bin Evelyn Gutknecht, freue mich, dass du dabei bist. Du bist jetzt seit mehr als 10 Jahren, also eigentlich 11, 12 Jahre jetzt dann, bist du Witwer. Deine Frau, Vreni, ist an den Folgen von einem sehr seltenen Tumor gestorben. Wenn du das so hörst, das Wort Witwer, was löst das in dir aus? Siehst du dich als das?
Nein, das war sehr befremdend und immer noch. Wenn ich das muss sagen, in einem Formular. Es ist ein Begriff, der mir nicht viel sagt. Und vielleicht geht es den Kindern gleich, wenn sie müssten schreiben, halbweise, oder? Also, ja, und das ist auch nicht in unserem Lebensplan drin gewesen, dass jemand von uns so früh stirbt und das andere dann allein muss weitergehen.
Eben, es war noch vor der Pension, also ein bisschen über 50, gell, ist deine Frau gewesen.
Also 56.
Ja. Magst du dich erinnern, so den Moment, wo ihr beide gecheckt haben, wo das wird jetzt wirklich unser Leben verändern? Das ist wirklich etwas Ernstes.
Also es war etwa 46, als die Diagnose gestellt worden ist. Es war natürlich schon ein Schlag gewesen. Die Konfrontation, vor allem die Art und Weise, wie das kommuniziert worden ist. Sie hat müssen, nachdem der Hausarzt jahrelang gesagt hat, das ist ein Fettgewebe, das ist nichts Schlimmes, ist dann das Telefon gekommen, nach einer Biopsie, im besten Fall müssen wir ihnen das Bein amputieren. Also man hat gesagt, bösartig, und im besten Fall müssen wir ihnen das Bein amputieren.
Also sie hat im Bein irgendwas...
Genau,
irgendwas, ja.
Genau. Mhm. Und eben, mehrere Jahre hat sie eigentlich das wirklich auf die Seite geschoben und gefunden, ja gut, wenn der Hausarzt meint, das ist nur ein Lipom, dann ist es zum Glück nur das.
Mhm.
Und dank Micha, dank dem mittleren Sohn, hat sie es dann einmal so beiläufig einem Frauenarzt gezeigt. Und der ist verschrocken und hat gesagt, sofort biopsieren. Also das kann man nicht anstehen lassen.
Dann hat man das rausgeschnitten, hat die Biopsie gemacht, hat gemerkt, hoppla, das ist, ja, gröber.
Ein Liposarkom, ja. Du hast gesagt, das haben ganz wenig Personen. Also auf 1 Million etwa 2,5 Personen. Hm. Und wobei, gell, wenn man das hat und sich informiert und austauscht, dann hört man eben von vielen anderen, die auch so ein Liposarkom hatten oder haben.
Also der, so sagt man dieser Tumorart.
Genau, ja. Ein Fettgewebetumor. Mhm. Also eben, man kann es eben leicht vertauschen. Ich habe auch so einen Knollen am Oberarm. Und habe das natürlich dann sofort dort auch einmal nur mit einem Ultraschall untersucht und dann gefunden, das ist jetzt effektiv ein Lipom, also so ein Fettknollen, wo, mhm. wo man nicht weiss, entsteht das durch einen Schlag oder keine Ahnung. Und bei ihr war es eben ein bösartiger Tumor, der auch gewachsen ist. Mhm. Langsam, aber stetig.
Dann haben wir den rausgeschnitten und dann hat man gemerkt, oh hoppla, da gibt es noch mehr. Also gibt es Ableger, hat es auch gestreut?
Nein, am Anfang hat es eigentlich mega positiv ausgesehen. Also auch der Chirurg hat gesagt, ich habe wirklich alles verwünscht. Er hat uns Bilder gezeigt, eben von dem fast kugelrunden Teil. Er hat gesagt, ich habe noch ganz wenig vom Muskelgewebe weggenommen, einfach, dass er sicher ist.
Mhm.
Und dann, ja, sind wir eigentlich guten Mutes gsi. Sie musste, glaube ich, alle 6 Monate untersuchen. Und nach 6 Jahren ist sie als geheilt entlassen worden. Also wir hatten 6 Jahre, die eigentlich sehr positiv verlaufen sind, wo wir auch Hoffnung hatten, dass wir wirklich unser Leben weiterleben und planen in Zukunft.
Wirklich zusammen alt werden. So.
Genau.
Wann ist dann der Moment gekommen, wo es wie klar war, der Krebs ist zurück, ja, es geht bergab, das mal kommt es nicht einfach gut?
Ja, ich glaube, ein neuer Schock war so im 7. Jahr, gewesen, wo ein bisschen oberhalb an dieser operierten Stelle sie wieder gespürt hat. Beim drüberfahren Tag hat es wieder einen Knollen. Also etwas Kleines ist da am Wachsen. Und sie hat das sofort gezeigt und man hat festgestellt, ja, das ist wahrscheinlich ein Ableger.
Mhm.
Bei ihr war es so, dass im 7. Jahr eben wieder am Bein festgestellt worden ist. Dann haben wir das rausgenommen. Und dann im 8. Jahr hat sie am Hals wieder etwas gehabt.
Also ist dann immer wieder etwas auftaucht.
Genau. Und dann ist es natürlich immer dichter geworden, so die Ärztbesuche, Untersuchungen. Und irgendwann ist der Moment dann, oder die Diagnose gewesen, dass es geheissen hat, erstreut, also im Becken, das Becken ist befallen. Und was dann ganz heftig war und sehr schmerzhaft und auch einschränkend, wo dann der Tumor auch die Wirbelsäule befallen hat, oder die Ableger.
Also für Sie sehr schmerzhaft, dass Sie nicht mehr können laufen können, oder wie hat sich das gezeigt?
Ja, dass Sie nicht mehr können laufen wegen der Schmerzen, aber auch wegen Lähmungserscheinungen.
Mhm.
Und man hat eben bestrahlt, und dann auch schlussendlich mit Chemotherapie probiert, das ein bisschen in Schach zu behalten. Aber das ist nicht möglich gewesen.
Was ist dir da durch den Kopf? Weißt, magst du dich an Gedanken oder auch Gefühle erinnern, die du gehabt hast, wo du gemerkt hast, jetzt geht es am Ende zu beim Vreni? Das kannst du auch als Ehemann, kannst sie nicht retten, oder?
Sie hat einen ganzen starken Glauben gehabt und es ist so eigentlich immer beides gewesen, so ein Abwechseln von Hoffnung und von Angst, also der Wunsch, können zusammen weiterzugehen, vom Vreni her können da zu bleiben für uns auch, es ist ihr mega um die Kinder gegangen.
Die sind ja da so knapp über 20 gewesen, gell?
Ja, da Nina noch drunter, also es sind aber alle drei, also wo dann im 14. sind alle entweder in einer Aufnahmeprüfung oder vor einer Abschlussprüfung gewesen. Und das war für sie schrecklich gewesen, oder? Zu sehen, ich kann euch nicht mehr begleiten.
Mhm.
Das hat sie fast mehr umtrieben und beschäftigt, als dass sie nicht mehr lang lebt. Also eben, es war ganz stark so ein Hin und Her gewesen von den Gefühlen. Einerseits Trauer, Wut auch, Angst auf beiden Seiten. Einen Menschen zu verlieren, aber auch vom Vreni her die Angst, ja, schafft er das überhaupt allein? Und wie geht es meinen Kindern, oder jetzt gerade in den Prüfungsphasen?
Mhm. Du hast ihren Glauben angesprochen. Ist das etwas, wo Kraft gegeben hat, wo vielleicht auch dir Kraft gegeben hat, das zu sehen, dass sie den Glauben hat?
Ja, sie hat sehr sich geborgen gefühlt, auch im Dialog mit Gott und im Gebet. Und wir haben es auch, wo sie dann als Palliativpatient, ist sie ja schon früh eigentlich schon im Unispital eingestuft worden. Das ist für uns auch völlig fremd gewesen, oder? Dass wir jemanden, der eigentlich äußerlich total gesund einem erscheint, einfach als Palliativ den Stempel drauf hat. Also von der Medizin her ist es schon früh klar gewesen, dass es nicht heilbar.
Mhm. Also Palliativ heisst ja eben, man schaut noch, dass man das Leben noch so würdevoll und schmerzfrei und gut wie möglich kann gestalten, aber man kann nichts mehr machen, dass die Krankheit weggeht.
Genau, man kann das Leben verlängern. Wobei, gell, wenn sie gerade in dieser Phase von der Chemo eine Woche müssen im Spital verbringen und zwei Wochen daheim, dann ist das was ist das für ein Leben? Oder wo ist da die Lebensqualität, wenn du dich dann die erste Woche daheim wieder nur schon erholst und wieder zu Kräften kommst und dann eine Woche noch da bist und dann weisst, ich muss jetzt dann wieder gehen. Das ist darum auch für mich die Frage, wenn bei mir so etwas passieren würde, wollte ich das überhaupt? Also all die medizinische Möglichkeiten, die wir heute haben. Wir haben heute schon wieder ein paar mehr als zu ihrer Zeit, aber ich verstehe, dass es Menschen gibt, die sagen, nein, ich verweigere mich diesen lebensverlängernden Massnahmen und bin halt einfach nur so lange da mit Morphin, einfach, wo mir die Schmerzen nimmt. Oder?
Jetzt hast du es angesprochen, es ist ja immer wieder, also es war eine lange Zeit gewesen, wo deine Frau krank war, wo die eben einerseits die Hoffnung da war, nachher auch wieder so ein bisschen auf dem Boden ankommen und merken, ja, vielleicht kommt es eben doch nicht gut. Was haben die da so für Gespräche gehabt? Weißt, haben die miteinander konkret über ihr Sterben geredet, über den Tod? Wie wollen wir das gestalten? Was wünscht sie sich?
Also, sie hat sich immer ganz klar verweigert, einen assistierten Suizid zu machen. Das ist für sie absolut nicht in Frage gekommen. Das hängt sicher eben mit ihrer Mutterrolle zusammen, mit der Verantwortung, die sie empfunden hat für uns, für das Kind und auch für mich als Ehefrau. Und für mich ist dann auch klar, ich bin nicht sicher, ob wir hier darüber geredet haben, aber dass wir sie nicht kremieren, sondern mit dem Sarg bestattet. Auch für Kind hat es mich gedacht, ist das weniger heftig so gewesen. Ich habe meine Vorstellung oder mögliche Vorstellungen vom Jenseits irgendwie wie gelöscht. Für mich gibt es, oder ich habe irgendwie, bin zum Schluss gekommen, es macht keinen Sinn, wenn wir uns Gedanken machen, ob wir uns wieder begegnen. Das hat sie mal auch geschrieben. Vielleicht begegnen wir uns wieder. Aber ich bin zum Schluss gekommen, gerade auch dann später während Covid und während meiner Arbeit mit Hinterbliebenen, es macht gar keinen Sinn, wenn wir Energie investieren, um uns das vorstellen, wie es könnte sein später, sondern es ist viel wichtiger, dass wir im Jetzt leben. Das ist auch für das Vreni ein entscheidender Punkt gewesen, dass sie gesagt hat, hey, wichtiger als mir Sorgen zu machen, wie meine Zukunft und unsere oder eure Zukunft aussieht, das ist, dass wir einfach jeden Moment im Jetzt bewusst leben. Und wenn wir es geniessen können, dann können wir dankbar sein und uns darüber freuen. Und vielleicht, wenn es die Momente sind, wo es eben einem nicht gut geht, wo Schmerzen dominieren oder auch eine Chemo einfach einem völlig schließt, hilft es einem vielleicht auch eher, Abschied zu
nehmen. Hast du gerade Abschied nehmen angesprochen? Wie muss ich mir das vorstellen, Abschied nehmen von seiner Ehefrau, von seiner Partnerin, Freundin, ich auch nächste Person, ja.
Rückblickend würde auch ich Sachen anders machen. Das hat jetzt nicht einen Zusammenhang mit möglichen Schuld oder Selbstvorwürf. Aber wir haben ja nicht können sagen, dann und dann wird der Tod eintreten. Ich habe an dem Freitagabend, wo das Freni gestorben ist, bin ich in Mommirei und habe eine Retrette gestartet, weil die beiden anderen Frauen aus dem Bernbiet nicht haben kommen können. Die haben dann erst können zur Nacht kommen am Freitag, die einen, die anderen erst am Samstag. Da habe ich entschieden mit meinen Kindern, gut, ihr seid bei Mami und ich komme, also gleich die Elfe wieder. Und sie sind im 2-Stunden-Takt, während sie bei ihr gewesen, und wo der Micha bei ihr war, ist sie gestorben. Also ich bin nicht bei ihr gewesen, wo sie gestorben ist.
Mag dich das heute?
Sie war schon so sediert gewesen wegen Morphin, dass wir nicht wissen, ob sie uns noch, auch der Micha, ob sie ihn noch wahrgenommen hat.
Mhm.
Ich bin bis am Nachmittag da gewesen, ich habe dort mehrere Wochen jede Nacht bei ihr geschlafen. Dann haben dort eine neue Palliativabteilung aufgemacht. Eigentlich mega toll, professionell, oder? Bis auf ein paar wenige Ausreißer, wo es auch in der Palliativcare gibt. Einmal haben wir abgemacht, dass ich die Nacht heimgehen kann schlafen, dass ich wieder mal durchschlafen
kann. Eben, das braucht ja auch so viel Kraft und Energie, so eine Begleitung von einer schwerst kranken, sterbenden Person, oder?
Also es war schon so gewesen, dass sie, wenn ich da oben, ich hatte ein eigenes Bett in diesem Zimmer. Und wo wir immer angeschoben haben, an ihr Bett dann. Und sie haben schon geschaut, dass sie mich nicht wecken, wenn sie schauen. Aber wenn ich es vorhin gehört habe, dann bin ich natürlich aufgestanden. Also. Und eben, es hat so zwei Episoden gegeben, die ich vielleicht erzählen kann. Im einen Fall eben, haben wir entschieden, ich gehe heim schlafen. Und am nächsten Morgen gehe ich rauf. Und Vreni ist total gestresst und sagt mir dann in dieser Schwäche, wo sie war, oder? Sie hat sich nicht mehr können fest bewegen und hat auch Mühe gehabt mit reden, dass sie, um die 11 ist sie immer umgelagert worden. Einfach, dass es keine Schäden gegeben hat, oder? Und sie hat aber so mega Schmerzen gehabt in der Wirbelsäule, dass es oft nicht gegangen ist, dass sie dann halt wieder geläutet hat und dann hat man sie wieder auf den Rücken gedreht. Und dort in dieser Nacht war es dann so, der Pfleger ist gekommen, sie hat gerufen und dann hat er gesagt, nein, jetzt haben wir sie ja gerade umgelagert, jetzt bleiben sie so.
Hm.
Und dann hat sie gesagt, ich will meinen Mann anrufen und dann tut er ihr einfach den Telefonarm wegdrüllen.
Hm.
Und er hat gesagt, nein, der ist jetzt heimgegangen zum Schlafen. Und was sie mir das am nächsten Morgen erzählt hat, bin ich natürlich ziemlich ranzig geworden auf die Person und hat das dann auch der Chefärztin gesagt. Oder ein anderes Mal, das ist, glaube ich, in der letzten oder in der zweitletzten Nacht gewesen, ruft Vreni plötzlich Hunger. Und dann bin ich aufgestanden und habe ihr ganz sachte ein Naturjoghurt reingelöffelt, wo dort gestanden ist. Und habe mir so schauen, dass sie nicht verstickt dran, weil sie hat nicht mehr recht können schlucken.
Mhm.
Und dann haben wir wieder können weiterschlafen. Und am nächsten Morgen, ich bin immer Bier geblieben bis nach der Arztvisite um die 11 Uhr, sind alle so in das Bett rumgestanden. Die Ärztin ist gekommen und dann hat sie ein paar Fragen gestellt. Dann sagt sie, und Appetit? Und dann sagt so die eine, nein, kein Hunger mehr.
Also jemand hat eigentlich für sie Antwort gegeben?
Ja, sie hat ja geschlafen. Also vermeintlich geschlafen, wir wissen nicht. Sie ist einfach, sie hat die Augen zu gehabt und dann habe ich auch ausgerufen und gesagt, stopp, stopp. Also erstens mal, wie sie da um meine Frau herumstehen und wieso über sie richtet, das geht ja gar nicht. Wenn schon, machen wir das Gespräch dann draussen. Weil ich bin überzeugt, dass sie noch mitbekommen hat, was da abläuft.
Mhm. Also du hast dich festgehalten und müssen dann einsetzen für sie und für ihr Wohl.
Ja, und das ist einfach nicht für eine Palliativabteilung nicht professionell gewesen, so die Beispiele.
Mhm.
Sehr mögen.
Wir haben es vorher vom Abschied gehabt. Du hast gesagt, gewisse Sachen wirst du anders machen. Das ist aber noch nicht so ganz benannt. Weißt du, was wirst du heute anders machen? Aber was würdest du sagen, hey, mal, es war genau stimmig gewesen, so wie wir es gemacht haben. Und ja, es ist okay.
Ich glaube, ich würde mehr Körperkontakt haben zu ihr. Das hat sie vermisst im Bett. Sie hat ihr immer alles wehgemacht, wenn man sie berührt hat. Aber trotzdem, ich glaube, das mehr dürfen machen. Und es ist ja nicht so gewesen, dass ich mich wie abgewendet habe, weil ich das nicht ausgehalten hätte. oder weil ich sie nicht mehr gern hatte. Also beispielsweise, wo sie merkte, ihre Haare fallen aus wegen der Chemo, haben wir entschieden, dass ich ihr den Kopf abrasiere. Und der Onkologe hat dann, ist völlig erstaunt gewesen, gesagt, das hätte jetzt also noch nie gehört, dass da der Ehemann das macht, die laufen dann, die suchen das weiter, oder? Hat er gesagt, also viele trennen sich und gehen, weil sie es nicht aushalten. Hm. Oder weil es, was auch immer. Und wir haben uns zu dem entschieden, weil für Sven ist es schrecklich gewesen, zu sehen am Morgen, dass die Haare da auf dem Küssi liegen und für sie sind, sie haben mega schöne Haare gehabt. Und ja, sie ist stolz gewesen auf ihre Haare gebracht. Und dann ist es aber für sie, also sie hat dann zwei Wochen sich nicht getraut, in den Spiegel zu schauen mit dem kahlen Kopf. Aber es war für sie eine Hilfe gewesen, dass ich sie einmal auch gestreichelt habe und gesagt habe, was für einen mega schönen Kopf das sie hat. Mhm. So das Gespüren, eben auch ein anderes Gespüren, als wenn man jemandem einfach über die Haare streichelt, ist für sie sehr schön gewesen und hilfreich. Und es hat ihr dann die Möglichkeit gegeben von einer Perücke, wo sie dann wieder hat können, raus an die Öffentlichkeit, sie hat weitergearbeitet.
Mhm. Also der Körperkontakt, hast du gesagt, das wirst du anders machen, dass ihr mehr zeigen oder geben, oder ja.
Es ist natürlich auch ein sehr langer Abbau gewesen und ein langsames Sterben. Und wo ich vor dieser Retrette mit der Chefärztin geredet habe und sie gefragt habe, was denken sie, wie lange lebt meine Frau noch, hat sie gesagt, das kann noch 3-4 Tage gehen.
Mhm.
Und darum bin ich auch gegangen.
Und dann ist es eben gleich noch ein paar Stunden, oder? Ja.
Genau.
Der Moment, wo deine Frau gestorben ist, weißt, ich kann mir vorstellen, wenn jemand so lange leidet auch, dass man als Angehörige auf die einen Seite wie so erleichtert ist, wenn ich das so darf sagen, weißt du, das Leiden hat ein Ende, sie muss keine Schmerzen mehr haben. Aber was sind sonst so deine Gefühle gewesen, deine Gedanken, so in den ersten Moment, wo du realisiert hast, jetzt ist sie wirklich gegangen?
Sicher der Gedanke von dem, wie du sagst, es ist für sie eine Befreiung und eine Erlösung gewesen. Ich glaube, das ist so der erste Gedanke gewesen, aber einfach dann eine grosse Trauer. Und die Sorge um Kind.
Mhm. Eben, das erlebst du ja dann hautnah. Nicht nur deine eigene Trauer, sondern von der ganzen Familie, gell?
Und auch, ja, der Umgang von den drei Kindern, wie sie mit dem umgehen, schon im Vorfeld, während der Krankheit und dem Prozess vom Sterben in der Palliativabteilung oder auch während der Chemos oder der Operationen.
Mhm.
Jedes ist ganz anders umgegangen damit.
Ich möchte nachher unbedingt auf die Trauer Arbeit von dir, deine eigene innere Trauerarbeit eingehen. Ich habe das Gefühl, zuerst müssen wir deine Geschichte fertig erzählen, damit wir es nachher zusammenfassen können. Weil, also, ja, mich tut das so krass. Deine Geschichte ist wie noch nicht fertig beim Verlust vom Vreni. Sondern eigentlich sehr kurz darauf ab, nur ein Jahr später, hat dein Sohn, der Mittersohn, der Micha, eine Diagnose bekommen, Diagnose Hirntumor. Schrecklich, wenn ich mir das vorstelle. Ihr seid ja noch voll in dem Trauerprozess drin von deiner Frau, sie loszulassen, das zu verarbeiten und dann kommt der nächste unglaubliche Hammerschlag. Hey, was ist, also ja, wie ist dir dort gegangen, wo du das vernommen hast, dass jetzt auch noch dein 27-jähriger oder dort noch, nein, noch nicht mal 27, 24-jähriger Sohn so eine schreckliche Diagnose hat?
Als ich das Telefon vom Unispital bekommen habe, vom Notfall, hat es geheissen, ihr Sohn liegt bei uns. Da habe ich gedacht, Unfall, oder? Also er war zu Winterthur an der Arbeit gewesen, an der Fachhochschule. Und dann sagen sie, wir haben das CT gemacht, das ist etwas in seinem Kopf, das nicht da sein sollte. Und ich bin sofort im Unispital und dann haben sie mir Bilder gezeigt und die Vermutung geäussert, Hirntumor. Und dann ist Schlag auf Schlag gegangen. Also mir ist dann sofort zum Chirurg. Er hat die Bilder angeschaut, man hat genauere gemacht, das MRI. Und man hat die Vermutung gehabt, einen bösartigen Tumor sofort operieren. Das ist dann schnell zügig gegangen. Denn mich hat sich sehr kurzfristig müssen entscheiden, macht man meinen Kopf auf und holt man das raus.
Für das ist schon eine grosse Entscheidung, oder?
So einen jungen Mann, mega, oder?
Mhm.
Wir haben das miteinander besprochen und dann hat man den Eingriff gemacht. Sie haben möglichst alles rausgeholt, wobei er uns gesagt hat, man tut heute die Hirnzellen möglichst schonen. Also vielleicht halt doch ein bisschen weniger rausnehmen, als dass man dann einen Bereich schädigt. Und müsste halt nachher vielleicht mit Bestrahlung weitermachen. Und so ist er dann in die Reha nach Valenz. Dort oben hat er, es ist eigentlich gut gegangen, er hat keine Einschränkung gehabt durch den Eingriff. Er hat sofort seinem Zimmer Nachbar geholfen und ist auch für andere da gewesen. Mhm. Er hat einfach seine Art hat er dort oben können leben und ist sehr geschätzt gewesen. Das hat mich total gefreut, wie er mit dem umgeht, mit dieser Situation.
Aber wie bist du damit umgegangen als Vater?
Du, vielleicht ist man einfach naiv in so einer Situation und hofft einfach nur das Beste, oder?
Macht einfach weiter.
Ja.
Irgendwie, oder?
Und er natürlich auch, oder? Er hat seine erste Liebe gehabt. Sie haben Pläne gehabt für ihr Leben, oder?
Mhm.
Und weißt du, du fängst ja erst an, jetzt, das ist wieder eine neue Tumorart. Also man hat dann festgestellt, Glioblastom, das ist ein bösartiger Tumor. Dann hat man gesagt, es gibt verschiedene Abstufungen und die Schweizer, also Unispital hat es dann nicht so aggressiv eingestuft. Man hat dann eine Gewebprobe nach Amsterdam geschickt in so ein europäisches Zentrum und dort ist dann entschieden worden, mal sehr aggressiv. Also du tust dich so etappenweise informieren.
Mhm.
Und wirst einfach immer wieder mit neuen Tatsachen konfrontiert.
Also du musst dann das erst mal irgendwie verarbeiten und dann kommt schon wieder das Nächste.
Genau.
Ja.
Also auch bei ihm, also im 15. war die Diagnose, er ist im 18. gestorben. Und in diesen 3 Jahren ist dann halt bald auch, also er hat ein Jahr Ruhe gehabt, kein Ableger. Und dann haben die Metastasen, hat man festgestellt, und dann ist Chemo und Bestrahlung. Zuerst Bestrahlung in dem Bereich von der operierten Stelle und dann Chemotherapie.
Mhm. Also auch wieder ganz schwierige Jahr vom einerseits hoffen, dann doch immer wieder Rückschläge und realisieren, es kommt wahrscheinlich nicht gut. Weißt du jetzt, es klingt blöd, aber du hast unglaublich viel Erfahrung, oder, wenn es darum geht, geliebte Menschen begleiten durch Krebsdiagnosen, durch ja, auch die lange Zeit von der Krankheit durch begleiten. Was würdest du sagen, was hat dir persönlich geholfen? Vielleicht auch von deinem Umfeld her, weißt, das kann man auch als Umfeld tun. Das macht einem ja auch so sprachlos, wenn du jemanden kennst, der so etwas erlebt wie jetzt du. Was hat euch geholfen?
Also zurück nochmal zum Vreni. Wir haben dort mit etwa 15 Freunden einen Besuchsdienst eingerichtet, der mich wie entlastet hat am Nachmittag.
Also zum Sie besuchen, ja.
Es ist immer eine Person im 2-Stunden-Rhythmus oder halt auch etwa 4 Stunden bei ihnen gewesen, am Nachmittag.
Also dort, wo sie schon palliativ auf der Station war. Ja.
Genau.
Mhm.
Und das hat zuerst nicht funktioniert, weil also das Spital hat uns angeboten, dass einmal in der Woche jemand kommt, freiwilliger Besuchsdienst. Und da habe ich gesagt, das bringt uns nichts, oder? Nur am Freitagnachmittag. Und für das Vreni war es schwierig, das anzunehmen. Auch natürlich Gefühle von der Scham sind da gewesen, sich so zu zeigen.
Mhm.
Aber sie hat das eingesehen und hat das akzeptiert und angenommen. Und das ist für uns beide mega hilfreich gewesen. Du fragst ja nach, was hat
ja, dir geholfen. Ja, genau. Und auch eine Entlastung für dich, dass du nicht immer das Gefühl hast, du musst dort sein wahrscheinlich, oder?
Sehr.
Ja.
Sehr, sehr. Und dank meinem jungen Pfleger, er hat dann gesagt, wissen Sie was, ich nehme jetzt einfach Ihr PDF bei uns auf den Computer. Er hat das nicht dürfen machen, einfach so ein externes File. Und so hat auch die Pflege immer gewusst, wer ist beim Vreni.
Mhm.
Dank dem jungen Mitarbeiter ist es dann klar kommuniziert gewesen, oder?
Ja.
Und sonst, für mich sind Gespräche wichtig gewesen mit Menschen, mit Freunden, mit Fachleuten auch. Immer auch mit den Ärzten. Also ich habe beide, das Vreni und Michael, immer zu diesen Arztvisiten begleitet. Dass wir auch nachher haben können zusammen über das reden, was wir jetzt neu gehört haben.
Mhm.
Bei Micha war es so, dass er natürlich als junger Mann in die Selbstständigkeit ist, also von daheim fort und ein eigenes Leben angefangen hat, in einer Partnerschaft. Also ich bin nicht mehr einfach als Vater nur noch der Einzige gewesen, der da mitentschieden hat oder ihn begleitet hat. Das war auf eine Art auch eine Entlastung gewesen. Aber wo sie zum Beispiel mich informiert haben, dass sie zusammen heiraten wollen, ist für mich sehr so die Frage gekommen, würde ich jetzt noch eine Frau an mich binden?
Also wenn er schon krank war, haben sie das entschieden? Ein Jahr vor dem Tod, ja. Also
und ich habe dann mit einer Kollegin darüber geredet und sie hat gesagt, ja sicher schon. Also seine Frau hat einen anderen Status in Zukunft, wenn sie kann sagen, ich bin die Ehegattin von Micha, ich habe meinen Mann an einem Tumor verloren, als wenn sie sagt, mein Freund ist an Krebs gestorben. Und ich habe dann mit denen beiden geredet und also eine Aussage von Micha war, ich will dem Scheiss-Tumor nicht mehr Raum geben, als er schon einnimmt in meinem Kopf. Und seine Freundin hat das voll unterstützt. Und sie haben sich mega gefreut auf das Hochzeit. Also sie haben im Sommer 18 geheiratet und im November 18 ist er gestorben. Und für mich ist das schon noch eine wichtige Aussage gewesen. Eben einfach die Krankheit nicht dominieren lassen im Leben.
Also irgendwie das Leben gleich weiterleben, weiterplanen, oder? Das höre ich fest raus. Also, ich bleibe jetzt nicht in diesem Krankenbett liegen, sondern hey, ich gehe heiraten. Wahnsinn. Hat dich das auch angetrieben? Wärst du zu sagen, hey ja, und so will ich es auch machen. Ich will auch mein Leben irgendwo weiterleben, wenn es unglaublich schwierig und traurig ist?
Ja, ich glaube, das war ja nie in Frage gestellt gewesen, oder? Soll ich jetzt auch gehen? Soll ich jetzt
mit meinem Leben innerlich kann man ja vielleicht das Gefühl haben, jetzt nicht mit meinem Leben einsetzen, aber irgendwo, ich ziehe mich nur noch zurück. Ich mag nicht mehr Pläne schmieden oder... Das kann ja auch passieren, gerade nach zwei so unglaublich schwierigen Schicksalsschlägen.
Ich glaube, in der schwersten Phase rotierst du einfach, dann schaffst du einfach. Und beim Vreni hätte ich wenig können. Das ist auch eine Frage im Nachhinein, hätte ich es einfach unbezahlt machen, sagen, tschüss zusammen, kümmert euch selber jetzt um die Arbeit, ich bin jetzt beim Vreni. Und das wäre Monate gegangen, unter Umständen. Ich hätte nicht, also eben, wenn man wüsste, wenn der Todestag ist, dann hätte ich vielleicht einen Monat vorher gesagt, ich mache jetzt unbezahlt, oder? Das haben wir beim Vreni nicht gewusst. Bei Micha ist es schneller gegangen. Er ist dann in der palliativen Unispital gelegen. Eine mega tolle Betreuung, Begleitung von diesen Ärzten. Und er war natürlich ein mega toller Patient. Einmal hat er mir die Frage gestellt, hey Papi, wie ist das so für dich, wenn du mir die Flasche geben musst? Also zum Wasserlösen, oder? Zum erwachsenen Sohn. Dann habe ich einfach gesagt, ich bin einfach traurig.
Ja, das ist ja nicht das, was man sich ausmalt, oder? Als Vater. Ja, ist das wie so etwas? Kinder sterben doch nicht vor einem. Kinder werden doch nicht schwer krank.
Ja, mehrheitlich ist es so, oder? Aber es gibt ja Ausnahmen, ob jetzt das Krankheit ein Unfall oder eben Suizid ist. Kinder sterben eben schon vor den Eltern. Und gell, ich habe oft so Sachen gehört, wie, wow, du bist ja, ich vergleiche dich jetzt wie da die biblische Figur.
Der Hiob, der alles verloren hat.
Genau. Der Hiob, das habe ich mehrmals gehört oder auch gelesen in Karten. Und ich habe das irgendwie nicht können akzeptieren oder einordnen. Der hat wirklich alles verloren. Und ich habe dann auch so die Aussage gehört, jetzt passiert dir das noch, dass noch das Kind stirbt. Das ist ja das Allerschlimmste. Und als ich das so verdaut habe, habe ich müssen sagen, nein, das stimmt nicht, die Aussage. Also weil ein Lebenspartner hättest du eigentlich möglichst lang an deiner Seite wollen. Ein Kind geht fort. Und der Micha ist gegangen, selbstständig, hat noch geheiratet. Also das Kind geht ja logischerweise und natürlicherweise von den Eltern fort.
Du gibst mir ja Flügel, das ist das Ziel, oder?
Genau, das ist ja sehr schön. Und beim Vreni es war so, wir haben zusammen einen Plan gehabt, also berufliche Pläne, in dem Bereich weiterzuarbeiten, wo wir drin waren. Wieder, wenn die Kinder draußen sind, mal eine längere Reise zu machen und so weiter. Also wir haben eigentlich eine gemeinsame Zukunft vor Augen gehabt und nicht so einen Abschied, wo es einem so viele Jahre vorher geht, oder?
Es ist auch vielleicht schwierig, das miteinander zu vergleichen, nicht? Zu sagen, ja, das ist jetzt schlimmer und das ist weniger schlimm. Welcher Verlust? Weißt, es ist ja beides sind geliebte Menschen, die du nicht loslassen willst.
Also jede Trauer oder jeder Verlust hat eine eigene Vorgeschichte. Und das Vergleichen, geschweige das Urteilen, was jetzt schlimmer und weniger schlimm ist, ist überhaupt nie am Platz. Also ist nicht hilfreich und niemand hat das Recht, sich das, so ein Urteil zu treffen und geschweige denn noch zu äußern. Es bringt einfach nichts.
Vorher haben wir es vom Abschied von deiner Frau gehabt, vom Vreni, der Abschied von Micha. Wie war der Abschied für dich gewesen? Hast du keinen Abschied nehmen? Bist du dabei gewesen, wo er gestorben ist?
Ja, wir sind, also seine Frau, Tanina, die Schwester und ich sind dabei gewesen.
Ist das für dich ein Stück weit ein bisschen, beim Vreni hast du nicht dabei sein, dass du bei Micha können dabei sein können, ist das für dich heilsam, kann man das so sagen?
Nein, ich glaube, ich vergleiche auch das jetzt nicht. Ja. Und also eben, beim Vreni war es so, dass der Micha uns geschildert hat, wir sind alle zusammen dann zur Nacht ins Spital zu Lückenberg. Also die Kinder hätten es sowieso geplant gehabt und ich bin dann sofort dort hin. Und der Micha hat uns geschildert, dass er bei ihr gesessen ist und dann ihr gesagt hat, du, Mama, ich gehe jetzt wieder an den Tisch lehren für seine Prüfungen. Und er war am Lehren und hat irgendwie realisiert, sie schnauft nicht mehr. Und sie war relativ laut gewesen, also weil sie Flüssigkeit in der Atemweg hatte. Und als er zu ihr ist, ist sie tot gewesen. Und das wäre bei mir vielleicht auch so gewesen. Also es ist einfach so gegangen. Und bei Micha war es so, dass wir mit ihm bis in den letzten paar Minuten haben können reden, oder? Und er hat, wir haben einmal gerufen, weil er gesagt hat, er hat mega Kopfweh. Das war relativ selten gewesen. Er hat sich aber gehäuft auf die letzte Zeit. Und dann hat man ihm mehr Morphin gegeben. Und du weißt nicht, ist jetzt die Morphin die Ursache, Todesursache, oder ist der Tumor, wo irgendein Bereich vom Hirn so bedrängt, dass er ein Organ versagt hat. Und bei meiner Frau ist es sicher das Morphin gewesen, oder, wo dazu geführt hat, dass sie hat können gehen.
Aber du hast keinen Abschied nehmen von Micha und dann ist wieder Trauerarbeit losgegangen. Das ist ja Wahnsinn. Eben, du hast noch nicht einmal wahrscheinlich Trauer von deiner Frau können so richtig verarbeitet, weil du ja nachher 3 Jahre lang deinen schwerstkranken Sohn begleitet hast. Ist dann, weißt du, nachher die Jahre, die gekommen sind, extrem prägt von beiden Trauerarbeiten, die du irgendwie noch machen musst, oder kannst du das gar nicht trennen? Das ist Trauerarbeit über Vreni, ihrem Tod, das ist Trauerarbeit über Micha, seinem Tod. Und ja, da war einfach ganz viel Trauer gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube, sehr viel ist einfach im Dialog, im Gespräch mit Anina und dem Jan passiert.
Mit den anderen beiden Kindern.
Wo ich auch realisiert habe, der Verlust von einem Geschwister, die ist noch bedrohlicher, als wenn die Mutter stirbt. Also, der ältere Sohn hat das empfunden. Und für beide ist es mega schwer gewesen, einfach nochmal eine Bestattung planen. Sie haben gefunden, das halte ich nicht aus. Also, mache ich nicht mehr. Ich wollte nicht nach der Kirche wieder umarmt werden von wildfremden Leuten, oder? Das sind so Detailfragen, wo wir beim Planen vom Abschied von Micha dann diskutiert haben. Und das haben wir dann relativ einfach können lösen. Ich habe dann gesagt, weißt du was, dann tun ihr dem freiwilligen Team, das bei uns im Kirchengemeindehaus da in Zoliken wieder mit den Platten rumgelaufen ist. Also, wir haben alle immer eingeladen für nach dem Abdankungsgottesdienst im Gemeindesaal noch zu verweilen und etwas zu essen. Wir haben keine kein Leitmal gemacht, so für eine ausgewählte Gruppe. Und dann habe ich gesagt, hey, dann dünnt doch die unterstützen und laufen mit der Platte umeinander, dann kommt gar niemand an euch her.
Mhm.
Und das haben sie mega gut gemacht.
Mhm. Wie hat deine Trauerarbeit ausgesehen? In den letzten Jahren? Hast du irgendwelche Rituale, Sachen, die dir wichtig geworden sind, Sachen, die dir geholfen haben?
Ja, nicht so im Sinn von den vielen Ratschlägen und Büchern, die es gibt zum Thema Trauer. Ich bin auch nicht der, der jetzt häufig ans Grab geht von den beiden. Sie sind am gleichen Ort, das ist sehr schön. Für mich ist es mehr das Gestalten vom also das Aussuchen vom Grabstein war, für mich ist wie klar gewesen, ich möchte für meine Frau Marmor von Lhasa, vom Südtirol. Bin auch dort oben auf der, zu dieser Firma, Lhasa Marmor, habe gesagt, ob es möglich wäre, dass ich da einen Stein kaufen könnte, ob sie einen Steinmetz hätten. Ja, gerade angeschliessend an ihres Gebiet da, sagt ein Steinmetz, da bin ich zu dem, habe gefragt, ob er bereit wäre, für mich einen Grabstein zu machen, für meine Frau. Aber etwa 2 Jahre nach ihrem Tod. Also ich habe...
Hast Zeit gebraucht.
Ja,
mhm.
Genau. Und ich bin dann auch beim gleichen wieder den Stein aussuchen für meinen Sohn und auch für meine Mutter. Also wir haben jetzt an 3 Orten je so einen weissen Marmor, wo eben beim Vreni so nur ganz leicht wolkig ist, also man kann entweder rein weiss gibt oder Stein, oder auch mit starken Adern. Beim Vreni ist so ein leicht wolkiger gewesen und beim Micha habe ich so die Vorstellung gehabt, ich möchte wie den Grabstein oben abgebrochen haben und, mhm. und so dunkle Adern, also wie das Leben, wo zu früh abgebrochen wird und die dunkle Adern, die durch den Stein geht, das ist so der das Bild von der Krankheit.
Hm. Hast du sehr viele Gedanken gemacht, was da passend wäre.
Genau, das ist vielleicht auch eine Form von Trauerarbeit.
Ja, kann man schon vorstellen. Was hat dir geholfen vom Umfeld her? Was, ja, was haben die Leute für dich können tun, wo dich irgendwie, wo dir geholfen hat? Hat dir überhaupt etwas geholfen?
Also eher Erinnerungen austauschen über die gegangen sind, sicher. Das ist etwas sehr Schönes. Hilfreiches. Also eine Studienkollegin von Vreni, die in Prättigau lebt, die mit ihr ein Emigiers gemacht hat. Wir haben mal sind spazieren. Und wo Danina und Adrian sich überlegt haben, wie wollen wir heiraten?
Fahrer deine
nicht,
Tochter.
Fahrer, viele nicht, mhm. genau. Ist sie auf mich zu und hat gesagt, was meinst du, darf ich echt Ursula fragen? Das ist eben die Freundin von Vreni gewesen, die am Schluss auch noch zweimal nach Zürich gekommen ist oder mehr und sie besucht hat. Und offenbar hat die Ursula der Anina, glaube ich, zweimal einen Brief geschrieben. Ich habe das gar nicht gewusst.
Mhm.
Und dann kommt Anina mit der Frage, was meinst du, darf ich echt Ursula fragen, ob sie die Trauung übernehmen? Dann habe ich gefunden, ja, du darfst sie sicher fragen, sie hat es einfach noch nie gemacht. Und es ist für die Ursula darum auch eine grosse Herausforderung gewesen und sie hat sich das reiflich überlegt. Aber zu sehen, dass eine Freundin vom Vreni wie auch den Bogen können spannen, das war sehr schön gewesen.
Hm. Berührt dich heute noch. Hm.
Und mein Bruder hat gesagt, und auch viele andere, sie haben noch nie so eine tolle Trauerrede gehört. Also sie hat das irrsinnig schön gemacht.
Hm. Mega schön.
Ja.
Jetzt Jürg, wir haben schon viel geredet, die Zeit ist vorgeschritten. Wenn man deine Geschichte hört, dann denke ich wirklich so, ui, nein. Also ja, wie kann ein Mann so viel Schweres erleben, auch in so kurzer Zeit, so Verlust überwinden? Du wirkst für mich nicht verbittert. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dich so da erlebe in diesem Gespräch, hey, irgendwo stehst du mit beiden Beinen auf dem Boden, dein Leben geht weiter. Ja, du hättest auch an dem können zerbrechen, oder? Warum bist du nicht zerbrochen?
Ich kann sagen, dass bei mir vielleicht so das Urvertrauen in Gott da geblieben ist. Und das hat mir geholfen, sicher.
Also Vertrauen, dass Gott irgendwie doch irgendwo dass es ihn gibt oder dass er es irgendwo sieht.
Die tragende Kraft ist durch die schwierige Zeit. Auch wenn vielleicht bei mir vielleicht Dankbarkeit oder gelitten hat darunter. Oder auch, ich hab seither kaum mehr gesungen oder nicht mehr Gitarre gespielt.
Das war vorher etwas Wichtiges gewesen im Leben.
Ja, klar, also auch in der Arbeit. Wir haben auch in Gottesdienst natürlich gesungen oder auch mit den Kindern. Verbittert bin ich nicht, aber du merkst auch, dass mir jetzt auch Tränen zu Wort sind im Gespräch. Mhm. Oder auch, weil ich Bücher lese, die Vreni jedem von uns individuell gemacht hat, mit Bildern und Text. Oder auch, wenn ich etwas durchlese, sie hat sich ja empfunden, in den letzten Jahren als ein Glaskörper. Also durch das Leuchten, durch die Bilder, die man gemacht hat, hat sich gesagt, es gibt, glaube ich, von mir mehr Bilder vom Inneren als vom Äußeren. Mhm. Und darum hat sie den Titel gewählt, Gefangen im Glaskörper. Und sie hat im Sinn gehabt, ein Buch zu schreiben. Und hat das eigentlich weit vorangeführt. Und wenn ich die Texte lese, dann muss ich auch liegen, wieder. Aber für mich ist die Trauer, auch jetzt, wo halt auch nach Jahren noch da ist, nicht etwas, was mich abzieht, etwas Schweres, etwas Düsteres, sondern es ist der Beweis von der Liebe, die da war und bleibt. Wo einem niemand nehmen kann, wo man nicht vergessen kann, wie ein Geruch oder eine Stimme von einem Menschen, der vielleicht in Vergessenheit geratet.
Mhm. Du gibst dieser Trauer auch ihren Raum, ihren Platz, die darf sein in deinem Leben.
Ja, es gibt aber auch Momente, wo ich mich ertappe, wo ich muss sagen, so jetzt stopp. Also jetzt ist es mehr ein sich selber betrauern und bemitleiden.
Mhm.
Und das ist nicht angebracht, finde ich.
Ja. Jetzt hast du ja in den letzten Jahren, oder 20, über 20 Jahre, bist du in dieser Suizidprävention oder der Suizidnachsorge ganz fest tätig und hast auch immer wieder Referate, habe ich gesehen, auf deiner Webseite zum Thema Perspektive für Suizidbetroffene, also für Hinterbliebene. Was dir ist wichtig, dort eine Perspektive zu geben. Und weißt du, wenn es darum geht, deine eigene Perspektive nach diesem tragischen Verlust, was ist deine Perspektive? Was gibt dir Hoffnung?
Also, die berufliche Perspektive mit 69 ist, dass ich kann abgeben kann, dass die Trauer jetzt ohne mich weiter kann wirken, ausgebaut werden, immer mit dem Schwerpunkt, mit dem Ziel, Menschen zu begleiten, die betroffen sind durch Suizid.
Aber jetzt mehr so privat, weißt du, auf dein eigenes
Leben. Genau, das ist das
Berufsleben,
wo ich abgeben möchte.
Mhm.
Und das Private ist, mit dieser Zeit, wo ich mehr wird habe, möchte ich können im Wald arbeiten oder mit Holz arbeiten, also kreativ. Fotografieren ist ein Hobby, das lange jetzt brach gelegen ist. Und ich habe zwei Enkel inzwischen Zeit und die kommen auch viel zu kurz. Also meine eigenen Kinder und meine Enkel werde ich mehr sehen und auch mehr Zeit haben für sie.
Jörg, die Frage stelle ich all meinen Gästen. Der Podcast heisst ja «Endlich leben». Was heisst für dich «Endlich leben»?
Dass wir uns bewusst sind und nicht dafür verdrängen, dass Zeit, das Leben endlich ist. Aber gerade jetzt für meine Situation deute ich es anders, dass es auch heisst, endlich Zeit haben für Themen, für Sachen, die man vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gestellt hat.
Das wünsche ich dir, dass du das kannst, dir die Zeit nehmen, all die Sachen machen, wo du dich darauf freust. Danke vielmals für das ehrliche Gespräch, Jörg.
Danke dir.
Ich gehe bewegt aus dem Gespräch mit dem Jörg Weisshaupt raus. Nebst all dem Schweren, was er erzählt hat, bleibt etwas ganz fest bei mir hängen. Trauer um geliebte Menschen hört nach ein paar Jahren nicht einfach auf. Und das muss sie auch nicht. Weil da, wo Trauer ist, ist auch ganz viel Liebe. Ich bin gespannt, was das Gespräch bei dir ausgelöst hat. Du darfst mir dein Feedback, deine Gedanken und deine Anregungen mega gerne schreiben. Am besten über das Kontaktformular in den Shownotes. Und wenn du schon dort bist, in den Shownotes findest du auch einen Link, um uns zu unterstützen. Um diesen und andere Podcasts zu produzieren, sind wir von RF Medien auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Danke dir schon mal vielmals. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich bin Evelyn Gutknecht.
Endlich Leben, ein Podcast von RF Medien Schweiz. Mehr auf rfmedien.ch/podcast.